Ja, herzlich willkommen beim FPV Podcast. Wir sind immer noch im, wie heißt das?
Kiel.
Nein. Okay, cut. Herzlich willkommen beim FPV Podcast. Wir sind bei den Anfängerfolgen, Teil 3, FC, PDB und ESC.
Was für schöne Abkürzung.
Ich bin immer noch hier beim Philipp in Kiel und ja, hallo Philipp.
Guten Tag.
Was für eine schöne Abkürzung. Was bedeuten diese Abkürzungen?
Also FC steht für Flight Controller, also Flugsteuerung nenne ich es mal auf
Ja.
Deutsch. PDB steht für Power Distribution Board, also Stromverteiler,
Stromverteiler?
Platine.
Platine. Aha, okay.
Nenne ich es mal grob übersetzt.
Ja,
Und
genau.
ESC steht für Electronic Speed Controller, also Motorsteuerung.
Ja,
Also,
wo die elektronisch die Geschwindigkeit der Motoren geregelt wird.
genau.
Wir nennen die auch Regler, ne?
Ja.
Gut. Was macht denn so ein Flight Controller?
Ja, also sage ich mal als Beispiel, ein ferngesteuertes Auto braucht keinen Controller, da wird halt direkt Gas und Steuerung von der Funke ans Auto übertragen. Sage ich mal, Flugzeuge, also Modellflugzeuge brauchen das auch nicht. Also es gibt zwar welche mit, aber da stellt man es auch in der Funke ein, es wird direkt übertragen, was er machen soll. Das Problem am Quadrocopter ist, wenn ich jetzt nach vorne Gas gebe, also er muss sich halt irgendwie, ja, er muss halt alle vier richtig ansteuern, dass er in der Luft kleben bleibt, nenne ich es mal. Wird er halt nicht alle vier richtig ansteuern, dann wird er zur Seite wegkippen und sonst was. Aber dafür, dass er so gerade in der Luft ist, muss viel passieren auf dem Flugcontroller. Der Flugcontroller ist eine Platine im Quadrocopter, an denen die ESCs, also die Motorsteuerung, angeschlossen sind, also indirekt die Motoren und der Empfänger von der Fernbedienung. Ja, wenn man jetzt nach vorne drückt auf der Fernbedienung, dann geht das Signal in den Flugcontroller rein und er rechnet aus, was die Motoren machen müssen, damit nach vorne geflogen wird. Zusätzlich rechnet der Flugcontroller aber auch ganze Zeit aus, was passieren muss, damit er überhaupt stabil bleibt. Dazu hat er zwei Sensoren, beziehungsweise manchmal mehr, manchmal weniger. Das Accelerometer, also den Beschleunigungssensor, und den Gyro, also den Rotationssensor. Der Rotationssensor, das ist ein Sensor, der erkennt, wie schnell sich der Quadrocopter dreht. Und der Beschleunigungssensor, der erkennt, wie schnell er beschleunigt, also sich bewegt. Genau, aus diesen Sensordaten kann er dann ja sehen, ob er sich jetzt bewegt und gar nicht bewegen sollte, nenne ich
Also
es mal.
quasi seine Lage im Raum
Genau,
erkennen,
genau. Aber
ne?
einerseits, es kommt jetzt auch wieder darauf an, in welchem Modus man fliegt.
Ja.
Das werfe ich jetzt einfach mal ein. Es gibt zwei Modi, in denen man fliegt, also zwei
Drei.
Haupt.
Ja, zwei. Ja, Horizon lassen wir weg.
Ja gut, das ist ja ein Mischmodi, das ist
Ja,
ja
richtig,
kein
genau,
Modi.
deshalb lassen wir ihn ja weg. Du hast recht, es gibt zwei Modi.
Genau. Ein Modus ist der Angle Mode oder der Level Mode auch manchmal genannt. Da ist der Quadrocopter ganz selbst stabil. Also auf einer, ja, gerade.
Stabilisiert sich selbst,
Genau, da
ne?
ist er gerade ganze Zeit. Wenn ich jetzt den rechten Stick nach vorne drücke, dann fliegt er nach vorne. Und wenn ich ihn loslasse, dann ist er wieder gerade und fliegt er nicht mehr nach vorne. So kann man natürlich sich nicht drehen. Dann gibt
Das
es,
ist das, was wir so von DJI Phantom und
genau,
sowas kennen, ne?
da kann man auch nicht viel falsch machen. Das
Richtig.
ist,
Na,
wenn
du
man gegen
drückst
eine
nach
Wand,
vorne, der fliegt 5 Meter nach vorne, lässt du los, bleibt stehen. So, ganz
genau.
einfach.
Dazu braucht er beide Sensoren, den Beschleunigungssensor und den Gyrosensor. Über den Beschleunigungssensor kann er halt über die Erdanziehungskraft sich ausrechnen, wie die Lage im Raum ist. Und dadurch kann er halt gerade sein. Der nächste Modus, der Akro-Modus, steht für Akrobatik, wird
Nicht
auch
für Agro, also es gibt Leute, die sagen Agro-Modus, das finde ich auch sehr lustig. Es ist Agro.
es wird auch Weight-Modus genannt. Und da steuert man die Rotationsgeschwindigkeit vom Quadrocopter. Das heißt, wenn ich den rechten Stick ein bisschen nach vorne bewege, solange er an dieser Position ist, dreht sich der Quadrocopter. Wenn ich ihn weiter nach vorne bewege, dann dreht er sich einfach schneller nach vorne. Das heißt, wenn ich jetzt ihn 180 Grad drehe und loslasse, dann bleibt er so, dann fliegt er schön nach unten. Deswegen kann man da loslassen und viel kaputt machen. Ja, warum möchte man diesen Modus haben? Außerhalb, jetzt unabhängig davon, dass man den Quadrocopter dann 360 Grad drehen kann, um eine Rolle zu machen. Ganz einfach, wenn ich jetzt mit der Kamera, also wenn ich das Videobild sehe und ich möchte nach vorne fliegen, dann möchte ich nicht ganze Zeit nach vorne drücken, um nach vorne zu fliegen. Ich drehe den Quadrocopter, sage ich mal, auf 30 Grad, dann hat er seine Geschwindigkeit und ich gebe, ja, dann fährt er sozusagen die ganze Zeit nach vorne. Das ist halt deutlich angenehmer. Und da, in diesem Modus, wird nur der Gyro benutzt und da gleicht der die Flugsteuerung ganze Zeit nur aus. Wenn er merkt, er dreht sich ein bisschen nach rechts, er soll sich nicht nach rechts drehen, dann steuert er dann ein kleines bisschen gegen. Und es ist eigentlich ganze Zeit nur Gegensteuern gegen Fehler, nenne ich es mal. Also
ja. Wenn Was du natürlich dazu erwähnen musst, ist, das ist der Modus, in dem wir grundsätzlich fliegen und in dem jeder Racer grundsätzlich geflogen werden sollte.
Genau, wenn man jetzt sagt, dass ich fange jetzt mit dem anderen lieber an, weil ich ein Anfänger bin.
Ja, es ist nein. So schön stabilisiert und da kann nichts viel passieren.
Nein.
gar nicht erst angewöhnen, ist Quatsch. Ja, diesen Modus habe ich immer noch auf der Fernbedienung.
Ja.
Ich benutze ihn, wenn ich zum Beispiel vergessen habe, das DVR von meiner Brille einzustellen. Dann parke ich den sozusagen kurz in der Luft, fummel irgendwo rum. Wenn ich mit der Fummelei fertig bin, gehe ich wieder auf Akku und fliege weiter. Ja, manchmal vergesse ich auch den Angel oder diesen Stabi-Modus wieder zurückzunehmen. Und dann denke ich jedes Mal, mein Copter ist kaputt oder irgendwas stimmt nicht.
Ich habe meine Funke Standard, also auf der Standard-Einstellung, wenn ich alles starte, dann bin ich grundsätzlich im Angel-Modus.
Echt?
Ja, okay. Denn immer wenn ich einen Akku anstecke oder generell einen Flugtag beginnt, fliege ich 5 Sekunden erstmal im Engel-Modus auf Sicht. Also einfach nur ganz kurz testen, funktioniert er?
Funktioniert. Ich fliege im Akro auf Sicht.
Ja, ich habe es aber mir angewöhnt, dass ich es okay. So mache. Kann nichts passieren, fliege schnell so. Ja, dann stelle ich auf Akro, beziehungsweise Air-Mode, dazu kommen wir vielleicht noch in einer anderen Folge, also auf Akro. Und dann fliege ich damit los. Genau, und der Flugcontroller, der ist halt grundsätzlich, also in der Basiskonfiguration da, einmal die Fehler auszugleichen, so dass er halt in der Position ist, in der wir ihn haben wollen und zusätzlich dann unsere Benutzereingaben aus der Fernbedienung umzusetzen. Aber Flugcontroller können heutzutage ganz viel mehr. Gut, aber das sollte es erstmal. Wollen wir da noch direkt weitermachen oder erstmal die anderen Sachen?
Ja, also Flugcontroller gibt es verschiedene Systeme. Also Flip und ich, wir fliegen Betaflight. Das ist quasi das Betriebssystem.
Ja.
Es gibt da noch, sagen wir mal, so 3 Platzhirsche, Betaflight, KISS und RaceFlight. Aber wenn wir über Flight Controller sprechen, sprechen wir grundsätzlich über Betaflight.
Wir haben halt kaum bis keine Erfahrung mit den anderen, deswegen ist es
schwer, genau. Wenn wir über Betaflight. Und wir wollen auch nicht sagen, dass erst ein oder das andere System besser oder schlechter
ist. Betaflight ist besser.
Das sagen wir nicht.
Ich hab's gesagt.
Ja, du hast gesagt, was wir nicht sagen. Und das ist wirklich egal. Was gibt's denn noch? Was macht ein Flight Controller? Was kann man da anschließen? Also, wir haben serielle Schnittstellen auf diesem Flight Controller,
sogenannte UARTs. Genau, UART genannt.
An diese UARTs kann man Dinge anschließen.
Ja, also so Sachen.
Wie Dinge, zum Beispiel GPS.
Ja, genau. Also serielle Schnittstelle funktioniert recht leicht erklärt. Es gibt 2 Datenleitungen, eine hin und eine zurück.
Ah, das führt jetzt eigentlich schon fast zu weit, Philipp.
Ja, es ist einfach nur
ja, ein bisschen, genau. Eine führt hin. Man kann also GPS anschließen. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass es kommt ein Nein, wir schließen da kein GPS an. Nein, wir wollen da kein GPS
anschließen. GPS anschließen, um die Geschwindigkeit sich anzeigen zu lassen. Ist, ja, glaube ich, ganz witzig.
Aber grundsätzlich, wir machen es nicht.
Ja.
Ne, weil wir Racer fliegen und wir brauchen keinen Return to Home und ähnlichen Quatsch. Das waren die UARTs.
Ja, warum ich es erklärt habe mit den 2 Kabeln, denn das eine Kabel nennt sich TX und das andere RX. Und wenn ich es jetzt auf meinem, sage ich mal, GPS, was wir nicht benutzen, TX stehen habe und am Flugcontroller TX, dann schließe ich nicht TX an TXN an, denn TX steht für Transmit und ich schließe nicht den Transmitter an den Transmitter an.
Nee.
Weil das machen sehr, sehr, sehr viele am Anfang falsch.
Richtig.
Deswegen TX gehört an RX und RX gehört an TX.
Genau, das muss immer schön über Kreuz sein, damit die sich verstehen.
Genau.
Und wir schließen kein GPS an. Und was kann man noch an UART anschließen?
Genau, jetzt die Beispiele sind einmal der Empfänger von der Fernbedienung.
Genau, der ist an einem standardmäßig UART an einem UART dran.
Ja, man sollte auch welche benutzen, die UART haben. Also sowas wie S-Bus, E-Bus und sowas.
Mhm.
Genau.
Ja, das ist denn der bei Betaflight ein sogenanntes Soft-Serial, ne?
Nee. Das ist noch was anderes.
Ja?
Soft-Serial heißt, wenn du kein UART verwenden möchtest, weil du vielleicht keine mehr hast, dass der Prozessor einen simuliert. Das ist der, den, sag ich mal, den fünften Motorausgang, weil wir den nicht benutzen, als serielle Schnittstelle benutzen alles klar. Kann.
Okay.
Das ist aber gerade nicht so wichtig.
Nee, ist nicht so wichtig.
Was können wir noch anschließen? Wir können da eine, zum Beispiel, es gibt die OneCam Split, die hatten wir in der ersten, ich glaube in der ersten Folge angesprochen. Das ist eine Kamera, die gleichzeitig aufnehmen kann. Damit, die kann man da anschließen, so dass man mit der Fernbedienung eine Aufnahme starten und stoppen kann.
Mhm.
Dann kann man nicht GPS an, also man kann GPS anschließen, das ist vielleicht für größere Quadrocopter wichtig.
GPS weg. Buzzer?
Nee.
Kann man auch an der FC anschließen?
Ja, ich dachte, es geht noch
um UART. Achso, wir sind immer noch bei den UARTs. Okay, sorry.
Ja, was kann man noch? Man kann zum Beispiel seinen Videosender in einen UART anschließen, also wenn man einen hat, der das kann.
Mhm.
Jetzt zum Beispiel Unify Pro oder der TBS Tramp, nee, warte, Tramp ist von welcher Marke? Egal, der Tramp. Die kann man dann eine UART
Immersion RC heißt die, glaube ich.
Immersion RC, genau. Ja. Von denen der Tramp, die kann man dann eine UART anschließen und dann kann man schön den einstellen, sodass man nicht an einem Knopf rumfummeln muss. Und ja, die werden dann darüber eingestellt.
Über die Fernbedienung, ne? Genau. Über das OSD oder über ein Lua-Skript von der Fernbedienung.
Das ja, das auch. Ich glaube, jetzt sind die Zuhörer verwirrt.
Macht nichts. gut, also man kann da ganz viele Sachen an diese seriellen Schnittstellen anschließen. In der Regel hat man so 2 bis 4 von den Dingern auf einem FC. Ne?
Auch eine Sache, dann haben wir eigentlich alle Sachen, die man anschließen kann, erwähnt. Die neuen Motorsteuerungen, BL-Heli 32, die kann man dort auch anschließen. Und dann kann man sich ja interessante Sachen da
senden
lassen. Genau, Telemetriedaten liefern lassen, wie zum Beispiel die, ja, Temperatur von den Motorsteuerungen, die Drehzahl der Motoren und vielleicht noch den, wie viel Strom die einzelnen Motoren ziehen und so.
Ja, Wahnsinn. Gut, gut, an die FC anschließen können wir auch noch einen Buzzer.
Genau.
Ich sage immer, der beste Euro, den man anlegen kann bei einem Konto. Ja,
sagen wir mal, also so ein Buzzer ist einfach, falls man es nicht kennt, ein sehr lauter Pieper, also was richtig rumpiept. Wenn jetzt mal der Quadrocopter abstürzt, man nicht weiß, dann kann man zum Beispiel auf den Schalter legen, dass der rumpiept. Oder man,
ja, kann. Ja, man findet ihn einfach besser wieder, wenn er irgendwo im Gebüsch oder in einem Baum oder im hohen
Gras. Dazu muss ich sagen, habe ich gerade gelesen von einem seriösen Typen auf Facebook, dass man kann inzwischen einstellen, dass die Motoren als Pieper verwendet werden können.
Mhm.
Und das soll lauter sein als Pieper, ohne dass es schädlich ist.
Nicht schlecht, ich muss das mal ausprobieren. Ich habe das schon lange vor, das mal auszuprobieren.
Also wenn jetzt der irgendwo gestrandet ist, der Quadrocopter, dann mit den neueren Motorsteuerungen, BLHDS und BLH32, die können dann bestimmte Befehle bekommen, dass die Motoren...
Das nennt sich Beacon, glaube ich, ne?
Das ist noch was anderes. Beacon beschreibt einfach, dass es nach 5 bis 10 Minuten selbst...
Ah ja, genau, richtig, das war das, ja. Das war dieser Timer sozusagen.
Man kann in der Software der Motorsteuerung einstellen, dass er, sage ich mal, wenn der 5 Minuten lang oder 10 Minuten lang kein Signal kriegt, dass er dann lospiept. Das hat mir auch schon mal den Arsch gerettet.
Wir programmieren diese ESCs, so dass die Motoren piepen können. Und wir haben da 2 Werte. Einmal das normale Piepen, wenn wir den Akku anschließen. Und das zweite ist dieser Wert, wenn er nach so und so 4 Minuten sich nicht bewegt hat, dann fangen die Motoren eigenständig an
zu piepen. Genau, das kann sehr laut sein. Und
das kann man lauter stellen. Oder auch
wenn man es wirklich übertreibt, dann ist es schädlich für die Motoren, aber wenn man seinen Quadrocopter nicht findet, dann hat man doch lieber vielleicht einen kaputten Motor als gar keinen Quadrocopter.
Genau. Gut, das war der Buzzer. Dann haben wir die Signalleitung zu den ESCs, die wir da anschließen. Wir haben einen USB-Anschluss normalerweise an einem Flight Controller. Wir können unsere FPV-Kameras dort anschließen.
Ja, bei manchen, die meisten
inzwischen. Ja, den Videosender dort anschließen. Also das ist der Grund, warum wir die Kamera und den Videosender dort anschließen, ist, weil dazwischen dann das OSD hängt.
Ja, OSD steht für On-Screen-Display, sodass man sich Informationen im Videobild anzeigen lassen kann. Zum Beispiel die Flugzeit, die Akkuspannung und solche.
Den Stromverbrauch.
Das muss aber der Flugcontroller unterstützen und
man kann sich einen künstlichen Horizont anzeigen lassen.
Oder man kann es auch lassen.
Und den Pilotennamen. Künstlicher Horizont ist ungefähr so ähnlich wie GPS am
Controller. Genau, also nein.
Also nein. So, manche FCs haben sogar ein Barometer. Warum das denn?
Ja, so ein Barometer misst die ja den Luftdruck. Und auch wenn wir Menschen das nicht so präzise machen können, der kann es sehr präzise, sodass er dadurch die Höhe halten könnte. Das ist genau wie GPS. Nein. Würde man diesen Flugcontroller aber zum Beispiel in einem Wing, also in einem Modellflugzeug verwenden, dann ist ein Barometer recht schön, denn dann kann man ja besser die Höhe halten. Also in einem Quadrocopter ist ein Barometer eigentlich nicht wichtig.
Im Prinzip so eine Höhenmesser, ne?
Ja, aber man kann ihn eigentlich ganz gut verwenden als, man darf hier nur bis 100 Meter hochfliegen, sodass man es als Höhenmesser
benutzt. 30.
30?
Ja, 30 Meter.
Was war das denn?
Seit die neuen Gesetze in Kraft getreten sind.
Oh, ja, Mann. Leider. Oh.
Gut, zu den Flight Controllern will ich noch zu sagen, es gibt auch sogenannte AIO, also All-in-One-FCs.
Genau, die All-in-One-FCs, da, ja, wie gesagt wird, ist alles drauf. Gut, nicht alles, aber es werden halt manche Komponenten kombiniert. Früher hatte man so große Quadrocopter, weil man alles einzeln draufpacken musste.
Mhm.
Viel Kabelkram, viel Platinen, viel Gewicht und so weiter. Wenn man die typische AIO hat, einmal den Flugcontroller drauf, dann den OSD-Chip, weil ja, früher hatte man dieses OSD noch auf einer zusätzlichen Platine. Und dann haben die meistens noch das PDB drin, also die Stromverteilerboard. Das heißt, man schließt den Depot direkt an und die Motorsteuerung auch, sodass der Strom verteilt wird. Man braucht dann nicht eine zusätzliche Platine. Und dann ist da auch ein Stromsensor meistens drauf, sodass man sich im OSD anzeigen lassen kann, wie viel Strom man verbraucht.
Ich schneide das, kein Problem. Geh einfach in den Kühlschrank.
Das ist auch nicht so.
Was ist das denn für ein Zeichen?
Ja.
Geh weg zu mir.
Ach so,
Zimmer,
ja,
geh
weg. Sorry, ja, geh in den Kühlschrank.
Lass mich in Ruhe, du Arsch.
Nee, es ist wie ein Kühlschrank.
Ah, das schneide ich, schneid's doch nicht. Das ist viel zu lustig.
Ja, der Stromsensor wird auch Current-Sensor genannt. Strom misst man in Ampere, damit ihr da den Zusammenhang wisst. Ja, gut. Was können IOs noch? Es gibt noch All-in-Ones mit zum Beispiel einem Videosender drin. Von HGLRC fällt mir gerade einer ein, weil ich den habe. Und dann gibt es auch noch welche, die haben sogar die Motorsteuerung eingebaut. Zum Beispiel den Asgard.
ESC.
Ja.
Mhm.
Genau, von Western Star gibt es auch noch die Star.
Gibt es eigentlich, nein, ich glaube, es gibt noch keinen All-in-One Flight Controller. Der Flight Controller ist PDB, VTX und ESC. Ich glaube, das hat es bisher noch nicht gegeben.
Aber da wird es halt wirklich auf einer so 35x35mm Platine.
Wird verdammt eng, ne?
Ich meine, man überlegt, man fand die 4-in-1 ESC schon krass in der Größe.
Ja.
Und jetzt, das Problem ist auch, wenn man den VTX auf der gleichen Platine hat wie die ESCs, das wird so derbe Störungen geben. Das wird einfach...
Ja, wobei als Stack habe ich schon gesehen.
Ja, aber das ist
also
ja...
Also Stack bedeutet mehrere Platinen übereinander. Ich glaube, das ist sogar aus zwei Platinen. Also ich habe zum Beispiel einen Stack, das ist PDB, VTX und Flight Controller. Das habe ich eben von Martec, dieses F405 mit dem entsprechenden PDB. Weißt du, wo das Lachbandkabel
dazu ist? Aber man muss überlegen, eine Motorsteuerung, also ein ESC, das ändert so oft den Strom, dass da extreme Störungen kommen würden, allein schon über die magnetischen Kräfte.
Ja, das haben wir ja auch schon so teilweise. Deshalb benutzen wir ja auch diese großen Elkos, die wir da zum Teil zwischendurch
nutzen.
Aber das ist ja wieder, steht auf einem ganz anderen Blatt.
Ja, um es ganz kurz reinzuwerfen, Elkos sind große Kondensatoren.
Richtig.
Und das benutzt man, um die Spannung etwas zu filtern.
Genau, man glättet damit.
Als Puffer, ne? Sozusagen.
Man nimmt dann sehr große und sehr schnelle Elkos.
Groß ist auch wieder ein...
In Anführungsstrichen groß, ja. Gut, Stacks hatten wir. Ja, dann kommen wir zum Softmount.
Genau, also es gibt verschiedene Gyros. Also insgesamt wird das Teil IMU genannt. Das also die Kombination aus Gyro und Beschleunigungssensor, das ist die IMU.
Weißt du, wofür die Abkürzung steht?
Ja, es ist so eine fancy, also Inter-Measurement Unit.
Ja gut, nicht so wichtig.
Jedenfalls ist gab es sozusagen der Lieblingsgyro war lange Zeit lang der, also Lieblings-IMU war die MPU 6000. Um kurz die Reihe zu erklären, es gibt den MPU 6000, 6050 und 6500. Der 6000 ist den man gerne fliegt. Der 6050 ist das gleiche über ein anderes Protokoll an den Flugcontroller angebunden, also an den Prozessor angebunden. Es ist exakt das gleiche, nur dass es nicht so schnell ausgelesen werden kann. Und dann gibt es noch den 6500, welcher aber sehr anfällig für Störungen, also für Rauschen, also Noise, Rauschen ist. Dann kamen irgendwann die neuen Gyros auf den Markt, die ICM und dann fünfstellige Zahl dahinter. Diese können, also der MPU 6000 kann 8 Kilohertz, also 8000 mal pro Sekunde ausgelesen werden. Und die neuen, die können bis zu 32.000 mal eine Sekunde ausgelesen werden. Das klingt ja schön und gut. Das kann auch für ein besseres Flugbild dann sorgen. Aber das Problem ist, dadurch, dass es so oft ausgelesen werden kann, sind sie sehr sensitiv und sehr anfällig für Störungen oder kleine Vibrationen oder sonst was. Und das merkt man auch. Also MPU 6000, wenn ich den verbaut habe, dann kann ich den Flugcontroller meistens einfach reinknallen in den Quadrocopter. Der fliegt dann und ja, wenn ich dann jetzt aber ein 32 kHz Gyro nehme, dann kann das zu sehr starken Problemen führen. Twitching ist zum Beispiel ein Problem, dass er immer so zuckt. Das ist sozusagen das Hauptproblem und generell einfach oszilliert und nicht schön fliegt. Da benutzt man Soft Mounts. Es gibt da sehr verschiedene Ansätze, dass man einfach über und unter dem Flight Controller kleine Gummiringe packt. Das ist aber nicht so sinnvoll, weil da geht ja immer noch der Stab durch. Dann gibt es welche, sage ich mal, wenn das Loch 3 mm normalerweise hat, dann ist das Loch 5 mm. Dann ist da ein Gummiring drum und da in die Mitte kommt erst der Stab, also der Standoff. Aber was im Moment sehr gerne benutzt wird, bei mir ist es in eigentlich allen Quadrocoptern drin, sind einfach Standoffs aus Gummi. Das ist
dieses Real ACC
von Real AC und sie sind auch beim Martec F405 dabei.
Richtig.
Und das ist einfach genial, weil es ist kein Mehraufwand statt einem.
Und die sind komplett entkoppelt. Da ist unten eine kleine Metallschraube drin und oben eine Metallbuchse und dazwischen ist nur Gummi.
Das ist halt wirklich nur Gummi dann. Es ist halt, ob man jetzt einen Nylon Standoff nimmt oder das Teil, es ist nicht schwerer einzubauen. Mhm. Baut man es mit ein und auch beim MPU 6000 kann es dann nur eigentlich Vorteil sein.
Man braucht nur kürzere Schrauben dann für den nächsten Stack. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Genau,
das kann man abkappen. Ja. Es gibt auch Leute, die zusätzlich ihre Motoren softmounten, was ich für relativ sinnfrei halte.
Genau, wenn die Motoren so viel Vibration machen, dass man das softmounten muss, dann sollte man vielleicht über seine Motoren nochmal nachdenken.
Oder Propeller. Vielleicht einfach mal die Propeller oder welche kaufen, die ausgewuchtet sind.
Das Problem ist auch dadurch, dass es dann, dass man die, wenn man die Schrauben dann richtig, man will sie eigentlich richtig festziehen, damit da nichts sich löst bei den ganzen Wuchten. Und dadurch, dass ein Softmount da ist, kann man sie ja nicht richtig festziehen, sonst wäre der Softmount sinnlos. Deswegen muss man Loctite, also Schraubensicherungslack benutzen. Und naja, so oft wie ich meine Quadrocopter umbaue, benutze ich nicht gerne Schraubensicherungslack.
Ich benutze es gar nicht mehr und ich empfehle auch allen anderen, das nicht zu benutzen. Lieber öfter mal die Schrauben kontrollieren.
Wir nehmen keine Gewehr, falls dann doch was passiert.
Nee, aber Loctite ist, ich mag's nicht.
Kommt drauf an, welchen man benutzt.
Ja,
nee, ich benutze es auch nicht. Wenn man alle vier Schrauben benutzt und die schön festzieht, dann passt das.
Zum Thema Softmount gibt es noch einen interessanten Ansatz, den ich jetzt schon öfter gesehen habe. Das erste Mal habe ich es beim Kakute Flight Controller gesehen. Die haben einfach die FC normal gebaut und den Gyro an ein Flachbandkabel angeschlossen und auf einem weichen Schaumstoff auf den Flight Controller draufgeklebt. Das heißt, dass nur der Gyro, also diese Vibration nicht verträgt, entkoppelt ist und alles andere ist einfach ganz normal fest verbaut.
Ja, das ist ja natürlich dann noch leichter, muss man sich gar keine Gedanken machen.
Genau.
Das ist sozusagen eine extra Platine, eine kleine, die dann auf einem Stück Schaumstoff ist und auf dem ist halt nur die IMU drauf und die ist dann mit einem Flachbandkabel angeschlossen.
Mit dem Flight Controller von.
Genau.
Das finde ich eine ziemlich geniale Lösung. Und das haben jetzt auch schon einige Hersteller nachgemacht.
Nennenswert ist noch der Omnibus F4 Corner. Davon sind auch zwei Stück auf dem Weg zu mir. Und ich bin halt sehr interessiert, wie gut das dann funktioniert. Er ist dann auch deutlich dicker. Also dann.
Beim Kakute funktioniert das 1A.
Ja.
Okay, wir hatten jetzt also FCs besprochen. Wir hatten Softmounts besprochen.
Also ganz kurz noch zu den auf dem Mikrocontroller, der überhaupt auf den FCs drauf ist.
Ah.
Das sind heutzutage benutzt man einfach von der Firma STM. Ja, die Mikrocontroller der Serie F1, F3 oder F4. Manche benutzen auch F7. Ja, Gut, die F1, die wurden in der zum Beispiel in der S32 und C3D benutzt.
Das war, wie gesagt, die 80 Copter-Jahre.
Genau, das war damals. Das
waren unsere ersten FCs eigentlich. Ja. Vor der, nach der KK2.
Ja, also das sind die, sag ich mal, die ersten FCs, die wirklich, nenn ich es mal, geil waren. Also ja. Theoretisch, es läuft immer noch das derzeit aktuelle Betaflight 3.2 drauf. Also theoretisch performen sie immer noch gut. Also ja, die Hardware ist zwar.
Die Nays waren Game Changer
da. Genau, also es ist auf jeden Fall jetzt nicht so, dass sie. Die Hardware ist zwar alt und so, aber man kann sie immer noch in Quadrocopter einbauen. Es performt vielleicht nicht so geil, aber es funktioniert.
Immer noch genauso eigentlich vom Prinzip her
funktioniert. Ja, genau. Also das Prinzip ist, es kann dann halt vielleicht den Gyro nicht mit 8 kHz auslesen, sondern nur mit 1 kHz. Dann kann es nicht das neueste ESC-Protokoll, aber ansonsten ist es exakt das gleiche.
Mhm.
Die nächste Betaflight-Version wird es nicht mehr unterstützen, da sie zu wenig Speicher haben, aber worauf ich einfach hinaus will, auch wenn die Hardware ziemlich alt ist und alles andere ist ziemlich, inzwischen nicht mehr benutzbar, aber die FCs sind noch ziemlich aktuell durch die neue Software. Naja, ich würde trotzdem sehr davon abraten, einen F1 zu kaufen, da halt die neuen Betaflight-Versionen, die nicht mehr unterstützen werden.
Natürlich. Ja, und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch nicht gut.
Macht eigentlich keinen Unterschied. Natürlich ist es noch teurer, weil die nicht mehr richtig hergestellt werden. Naja, und hauptsächlich sind im Moment die F3 und der F4 wichtig. F4 klingt zwar besser und neuer, aber im Endeffekt ist es einfach nur besser und nicht neuer. F3 ist etwas neuer und das sieht man in zum Beispiel einer Funktion. Sie kann UARTs invertieren. Das ist wichtig bei zum Beispiel S-Bus. Das wird von FrisGuy-Empfängern benutzt, aber dazu vielleicht irgendwann bei den Empfängern mehr. Mhm. Naja, worauf ich einfach hinaus wollte, F4 ist nicht in allem besser. Es gibt dann noch eine F7, die ganz kurz angerissen. Das ist sehr leistungsfähiger Mikrocontroller mit 2 Kernen, aber es ist schwer dafür, die Software anzupassen. Deswegen ist der Hauptvorteil einfach, dass man mehr UARTs hat, was man beim Racer nicht braucht. Deswegen ist er eigentlich irrelevant.
Ja, wird bei Wings öfter verwendet.
Genau, bei Wings oder irgendwelchen normalen Quadrocoptern zum Film oder sowas. Ja, also der F4 und F3 ist dann noch im Spiel. Der F3-Chip ist meistens etwas kleiner, deswegen sieht man den in kleineren Flugcontrollern eher noch rumfliegen.
Ja, wobei der F4 eigentlich Standard ist.
Genau, deswegen, aber ich wollte gerade sagen, der F4 ist eigentlich Standard geworden. Beide werden von Betaflight, denke ich mal, noch recht lange unterstützt, aber der F4 sollte eigentlich, wenn man keinen guten Grund hat für einen F3, sollte man den F4 nehmen.
Auf jeden Fall. Die besagten 32 Kilohertz machen auch nur F4 Flight Controller.
Genau, wenn überhaupt, also das ist auch nochmal ein Riesenthema für sich.
Ja, ja.
Einfach ein F4 nehmen und das passt schon.
Richtig. Okay, gut, dann gehen wir zum PDB.
Genau, also früher war es eigentlich immer so, man hatte unten eine Platine, Lipo anschließen, also den Akku und dann die Motorsteuerung, das konnte damals nichts, sondern einfach nur ein Stromverteilungsboard. Inzwischen hat sich da ziemlich was getan.
Genau.
Ja, dann erst ging es so weit, dass also erst kam dann das Spannungswandler eingebaut worden, dass man dann 5 und 12 Volt direkt vom PDB sich schnappen konnte. Ja,
früher hat man standardmäßig den Flight Controller ans PDB angeschlossen, die 5 Volt angeschlossen.
Ja, aber ganz früh hatten die PDBs nicht mal 5 Volt.
Ja, genau, da hat man dann noch von den ESCs.
Ach, stimmt.
Das BEC vom jetzt kommt.
ganz früher hatten Motorsteuerung einen Spannungswandler eingebaut, um 5 Volt zurückzuliefern.
Ja.
Und die hatte man genutzt, um 5 Volt zu haben. Naja, dann kam die Zeit, in der man halt im PDB 5 und 12 Volt sich rausgeholt hat. Und dann ging das, ja, inzwischen, wie gesagt, benutzen viele die All-in-One-Flugcontroller, in denen halt das PDB eingebaut ist. 5 Volt werden da auch, die Spannungswandler sind da auch drin.
Mhm.
Und, naja, wenn man jetzt zum Beispiel auch das Beispiel des Martec F405 nimmt, was mein Lieblingsflugcontroller im Moment ist, das ist halt ein Stack aus zwei Platinen. Unten ist dann das PDB.
Und der VTX im besten Fall.
Ja, es gibt zwei Versionen. Einmal, wo ein PDB, 5 Volt, 10 Volt und Kurrensensor drin ist, also Stromsensor.
Ja.
Und dann gibt es noch eine Version, die hat noch sogar einen VTX drin, also einen Videosender. Mhm. Sehr schön. Das wird dann mit einem Flachbandkabel an den FC, der da drüber liegt, angeschlossen. Und dem ist dann halt der Chip, also der STM32F4, also der Mikrocontroller und dann noch der OSD-Chip. Und ich finde an der Sache halt schön, auch wenn es eigentlich keine Probleme machen sollte, es ist halt schön, die Trennung einmal unten. Auf der unteren Platine gehen die ganzen Liebausspannung, also die ganzen großen Ströme lang mit 16, 20 Volt
und sowas. Alles, was viel Strom zieht, wird unten angeschlossen.
Genau, ja. Und oben herrschen nur die 5 Volt und ja. Da ist, sage ich mal, das ganze Gehirn.
Ich muss dazu sagen, dass dieses PDB ja auch immer überflüssiger wird, weil fast alle Peripherie mittlerweile an Akkuspannung angeschlossen werden kann. Also die modernen Kameras durch die Bank. Moderne FCs kann man direkt auf Lipo-Spannung legen. Wie ist es bei VTX?
Ja, die können auch.
Ja, können auch. Also eigentlich braucht man diese Spannungswandler.
Das Einzige, was noch 5 Volt braucht, ist der Empfänger vom der Fernbedienung. Da gibt's noch gar keinen mit.
Ist das so?
Ja, also wüsste ich jetzt keinen.
Okay.
Ich glaube, vielleicht kann irgendein Graupner oder sowas, das aber ja, normalen gut. Empfänger könnten.
Also reden wir mal jetzt, also von den FSky kann das keiner?
Vielleicht die großen, aber die für Quadrocopter, die XM Plus und
ja, so, die haben auch 5 Volt, richtig.
Ja, worauf ich jetzt hinaus wollte, oder wir hinaus wollten, 5 Volt Spannungsregler braucht man keine richtig dicken mehr, für den Empfänger meistens eigentlich nur noch.
Ja.
Ja. Das war es eigentlich. PDB ist heutzutage nicht mehr so ein wichtiges Thema, da ja, so ein All-in-One-Flugcontroller eine schöne Sache ist.
Ja, absolut. Ja, dann haben wir jetzt als letztes Thema noch die ESCs, ne?
Genau, da kann ich, das wollte ich eh gerade ansprechen, ein PDB ist auch überflüssig, wenn man einen 4-in-1 ESC nimmt. Also wenn eine Motorsteuerung, wenn man das auch in den Stack einbaut. Also man hat dann eine Platine, die gleich groß ist wie der Flugcontroller und die Platine ist dann unter dem Flugcontroller und dort werden die Motoren direkt angeschlossen. Diese haben auch manchmal einen 5 Volt Spannungsregler drin, dass man da dann den Empfänger etc. anschließen kann und dass dann, ja, da die ganzen Motoren angeschlossen sind. Und das ist halt schön, da kann man erstmal, es ist dann geschützt, die Motorsteuerung. Dann hat, sieht auch, finde ich, manchmal schön aus, wenn das, es sieht sehr clean aus, wenn dann
einfach spart nur... Platz und Gewicht.
Ja. Und gut, manche sagen dann, wenn man eine Motorsteuerung abbraucht, muss ich alle 4 austauschen, aber ich habe es echt noch nicht oft erlebt, dass eine Motorsteuerung abbraucht. Bei mir gar nicht. Und wie oft hast du es erlebt, dass eine Motorsteuerung bei dir abgeraucht ist?
Ich hatte mal so eine Serie. Und ich habe viele, viele KISS ESCs brennen sehen. Aber das ist auch schon 2 Jahre her. Die sind mittlerweile auch so gut, dass sie nicht mehr abbrennen.
Gerade jetzt BL Heli 32, also die guten, mit der zu BL Heli kommen wir auch noch. BL Heli 32 ist die neueste Firmware für recht neue Motorsteuerung. Und die guten davon haben jeweils einen Stromsensor drauf, dass sie sich abregeln könnten. Wenn wenn der Motor jetzt kurzzeitig zu viel Strom ziehen könnte, dann können sie da ein bisschen nachregeln, dass das nicht passiert. Deswegen würde man ab diesem Zeitpunkt, also wenn man solche hat, wird man nie wieder kaputte ESCs haben. Außer ein, sag ich mal, Propeller würde beim Crash abknicken und den ESC runterreißen oder sonst was. Das
wird alles immer schlauer.
Ja. Egal, fliegen die von alleine.
Wie so ein Standard ESC.
Genau.
Wie ist der aufgebaut?
Ja, nehmen wir jetzt mal die auf den Arm.
Ja.
Das ist eine Platine, sag ich mal, so groß wie dein Daumen. Also so von der
zweidimensionalen
Fläche her.
Da gehen auf einer Seite gehen 4 Kabel raus, auf der anderen 3, richtig?
4 bis 5 auf der einen und auf der anderen 3.
Sagen wir 3 bis 5.
Ja.
Entschuldigung.
Ja, das Kabel für Ground geht immer raus, aber die meisten benutzen es nicht.
Ja.
Oder
genau.
Gut. Dann halt auf der Motorseite 3 Kabel für den Motor, das ist eigentlich selbsterklärend.
Das hatten wir auch in Folge 2 schon erklärt, wie das funktioniert mit den Motoren der ESCs.
Und auf der anderen Seite geht halt einmal zwei dicke Kabel gehen da raus, einmal Plus und Minus, also Rot und Schwarz.
Genau, da wird der mit Strom versorgt direkt.
Genau. Und dann gehen halt noch 1 bis 3 Kabel raus, halt fürs Signal. Manche schließen dann einmal Ground, also nochmal Minus an und das Signalkabel, wo er halt seine Geschwindigkeitswerte herkriegt. Es ist aber eigentlich überflüssig, dieses zusätzliche Ground-Kabel zu verlegen, heutzutage, da ja das jedes Ground eigentlich gleich sein sollte.
Ja, wobei viele sagen Twisted Pair und
ja, genau.
Man also, sollte den Ground, das Signalkabel verdrillen,
ja,
weil es dann sauberer ist, kein Überschreiben gibt, kein Signalverlust. Ich halte das für Quatsch.
Ja, es ist, ja gut, das hat nichts mit, ja, früher hat es halt einen Sinn.
Ja.
Also, es sind halt sehr viele Ströme in einem Quadrocopter, sodass da sehr viele Magnetfelder und sowas sind.
Das ist alles richtig, aber ich habe es nie benutzt. Ich habe immer nur das Signal.
Ja, aber benutzt. Das liegt ja auch an den neuen
Und auch bei den alten habe ich so gemacht. Aber ist egal.
Ich auch. Also
das letzte Kabel, was du meinst, meint sicherlich das Telemetriekabel, richtig?
Ja. Auch noch ganz kurz zu dem, also manche haben halt noch ein Groundkabel um das Signalkabel gelegt, damit es abgeschirmt ist. Aber durch die neuen Protokolle ist das definitiv nicht mehr nötig. Deswegen reicht es einfach nur, das Signalkabel zum FC zu legen. Und dann gibt es halt noch ein zusätzliches Kabel bei den neuen ESCs, also die neue BLT32-Serie. Und da, ja, über die Telemetrieleitung, die optional ist, können halt Daten zurückgesendet werden, wie Drehzahl des Motors, vielleicht die Temperatur und vielleicht ein Strom. Ist nicht nötig, kann aber sinnvoll sein, wenn man zum Beispiel sehen will, ob die Motoren sich mit diesen Propellern ausdrehen können.
Ja, zur Stromstärke, Spannung kann man sagen, ESCs, moderne ESCs können locker bis 6S gehen, also und das sind das 24, 25 Volt.
Ja,
also der Standard, sag ich mal, ist 18 Volt, ne? Also 4S ESC.
16,8.
Ja, bis 18 Volt halt.
Ja, also die Beschreibung von ESCs ist halt meistens zwei Sachen. Einmal die Zellenanzahl, also zum Beispiel 4S.
Genau.
Also dann gibt's halt ESCs bis 4S, bis 5S, bis 6S oder sowas.
Ja, und die Stromstärke, ne?
Genau, also wenn du jetzt nur 4S fliegst, dann kannst du halt 4S ESCs kaufen. Wenn du mehr hast, ja, geplant hast, dann halt ja, welche mit 6S.
Ja, aber so. Standard ist 4S und genau. Sag mal 30 Ampere ist auch guter Standard, ne?
Dabei muss man überlegen, dass
40 also, manchmal.
Genau, also es gibt halt einmal, also das heißt jetzt nicht, sobald 31 erreicht ist, wird dein Quadrocopter explodieren. Das heißt einfach nur, also je größer der Strom ist, desto mehr erwärmen sich elektronische Komponenten.
Ja.
Und wenn ich jetzt kurzzeitig mal auf, sage ich mal, 35 Ampere fliegen würde pro Motor, dann würden die nicht kaputt gehen, weil es nur so kurzzeitig ist. Sage ich mal, ja. Die 30 Ampere sind immer eine Dauerbelastung.
Dauerstromfest sozusagen.
Genau.
Ne? Ja.
Sie können durchgehend 30 Ampere laut Hersteller und es steht dann meistens auch noch in der Beschreibung drin, kurzzeitig in Klammern 10 Sekunden bis zu 40 Ampere.
Genau.
Ja, mir ist aber eigentlich, also davor schaltet halt der Akku, also der hat auch keine Lust mehr. Also wer über 10 Sekunden lang 160 Ampere, also insgesamt alle vier, wer da über 10 Sekunden lang 160 Ampere aus dem Akku ziehen will, der, ja, da wird der Akku der limitierende Faktor.
Also es passiert de facto nicht mehr.
Genau, man sollte es einfach vielleicht bei 5 Zoll Quadrocopter mindestens 30 Ampere ESCs nehmen und dann ist man auf der sicheren Seite.
Jo.
Genau.
Ja, und damit sind wir mit unserer Folge 3 auch schon durch, ne?
Ja, und vielleicht sollte man noch erwähnen, nicht BL Heli ESCs sich noch zu kaufen, sondern mindestens BL Heli S oder BL Heli 32 oder halt KISS ESCs.
Richtig, genau. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.
Fog, haze and sun, fly fast, day and night, bright light, up and away, that's FPV, for me, all looks great, above them all in open skies, my dream, flying, falling, turning, FPV, deep in the night, when it falls, when it crashes, and it's flying in the fields to be found, it's getting hard to return to the station unit, losing to control.